Tja, fange ich an. Ich habe ein paar Handouts zum Thema auch, wie immer zu wenig natürlich. Ich gebe es aber einfach mal durch. Thema bei mir wird sein, hört man das gut?
Ja.
Information, Wissen in Relation zur Macht. Dunkle Seiten der Informationsgesellschaft. Aus dem Grund einfach, weil es da halt Dinge gibt, die in der Öffentlichkeit nicht so recht beleuchtet und auch nicht betrachtet werden. Wenn ich euch formal begrüße, müsste ich natürlich sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das wäre auch schon das Formale. Inhaltlich gehen wir auf Schwerstkriminelle und irgendwo auch Verwirrte. Warum? Ja, ihr seid also schwerstkriminell, weil ihr nicht so ganz konform geht in diesem Umfeld mit dem, was von oben propagiert wird. Aber wir haben natürlich auch Leute und Firmen, die also die Demokratie mit allen Mitteln sehr erfolgreich beschützen. Das mit dem Schwerkriminell oder sonst was kann man weiterführen. Beispielsweise der Europäische Rat, ja, stellt also, sagen wir mal, Computerkriminalität, Cybercrime, ganz in die Ecke mit Kinderpornografie und allem Möglichen. Andere, Denning, reden von Hackern und Terroristen, also wieder mal sind sie alle beisammen. Und es geht auch weiter, also Verschwörungsdurchgeknallte, ja, irgendwo Besessene, bis hin Pornographers of Paranoia und so weiter. Ja, im Zusammenhang RFID war also auch letztlich eine nette Äußerung von Scherer von IBM. Nicht so dicht dran. Also wir kriegen es hin. Ja. Da ging es also um RFID. Jedem bekannt, da will ich mich auch nicht lange aufhalten. Nur wenn die Frau Albrecht aus den Vereinigten Staaten dort bestimmte Methoden beispielsweise der Metro auch kritisiert, dann heißt es auch gleich wieder, die ist confused. Ja? Also die weiß in dem Sinne gar nicht, worüber sie spricht. Ich möchte jetzt mal kurz darstellen, worüber ich heute im Einzelnen reden werde. Ich möchte die Präsentation eigentlich relativ kurz halten und eigentlich nur ein paar Anregungen zu Diskussionen, vielleicht mal ein paar andere Einsichten auch bieten. Die Einführung wird etwas ausführlicher. Dateninformation, Wissen, abgegrenzt. Wie kommt es zur Wissensgenerierung? Dann, welche Bedeutung hat Information oder auch Wissen und Privacy in der sogenannten Informationsgesellschaft? Ganz kurz dargestellt, Technologie gegenüber Privacy. Wobei ich mich auch da jetzt nicht im Einzelnen auf Technologien wieder fixiere, sondern Data Mining und auch nochmal, sage ich mal, Information und Manipulation kurz darstellen werde. Und im Abschluss dann eigentlich den Kontrapunkt der Mensch, Information Man gegenüber der Information Society eigentlich so anregen möchte. Ich denke, dass ich so insgesamt mit 30 Minuten durch bin und dass wir dann Fragen haben oder diskutieren oder halt auch nicht. Wenn wir von North die Wissenstreppe betrachten, in seinem 88er Buch Unternehmensführung aus wirtschaftlicher Betrachtung haben wir auch hier schon eine ganz klare Unterscheidung. Ja? Wir haben das Zeichen, das also durch eine weitere Eigenschaft oder Aktion wiederum zu Daten wird. Die Daten werden zur Information, das Ganze wird zu Wissen. Der interessante Bezug eigentlich für uns ist, dass das Wissen dann irgendwann auch zum Handeln führt. Ja? Also Wissen als Voraussetzung für Handeln und damit natürlich auch Daten und Informationen. Ein auf den ersten Blick etwas unübersichtliches Bild, eine Grafik, die aber durchaus, finde ich, zumindest ganz hervorragend gemacht ist, ist eine Analyse von Boiseau und Kennelt. Wir kommen ganz schnell wieder auf die Punkte, die wir vorher hatten, rot unterstrichen. In diesem Schaubild Daten, Information und auch wiederum Wissen. Ja? Wir haben also auf der einen Seite den Agent in the World, also den in der Welt agierenden, den Menschen, der von außen Stimuli bekommt. Das kommt bei ihm an, erstmal an einen Perceptual Filter, das heißt einen Wahrnehmungsfilter. Also hier reden wir eigentlich, sage ich mal, von physikalischer Wahrnehmung. Ja. Im zweiten Schritt werden diese Daten eigentlich, sagen wir mal, verarbeitet über konzeptionelle Filter. Das heißt, hier muss schon irgendwo nachgedacht werden, wirklich bewusst agiert werden, teilweise natürlich auch unbewusst von dem entsprechenden Agenten, damit er Daten verarbeiten kann zu Informationen. Gepaart mit den Erwartungen, mit den mentalen Modellen, die bereits vorgegeben sind, bei dem kann er aus der Information Wissen generieren. Wichtig sind die zwei Filter, die habe ich nochmal besonders hervorgehoben, weil dort eigentlich auch, nennen wir es mal Angriffspunkte sind oder kritische Punkte sind, die also zu bestimmten Konsequenzen auch führen. Das heißt, ein Wahrnehmungsfilter ist irgendwo begrenzt, desto mehr also an Stimuli dort eintrifft, desto höher ist eigentlich der Aufwand, dort irgendwas zu verarbeiten. Das heißt, wir kommen da irgendwo auch an natürliche Grenzen, an Kapazitätsgrenzen ganz einfach. Ne? Das Gleiche kann man sagen bei konzeptionellen Filtern, also nicht diskriminierend oder sonst was, aber viele Leute haben halt unterschiedliche Denkansätze. Der eine kann das besser, der andere das. Von daher haben wir auch da Dinge einfach, die von einer breiten Masse von Menschen vielleicht nicht so nachvollzogen werden kann, wie es dann halt von einem Einzelnen. Also ich rede jetzt mal als Beispiel RFID, sage ich mal, in meinem Umfeld zumindest weiß eigentlich kaum Mensch, was es überhaupt ist, ne? Und was damit auch gemacht werden kann, im Guten wie auch im Bösen oder Negativen. Die wichtigen Punkte, die ich hier eigentlich herausstellen wollte, damit ist einmal, wenn man mit dem alten Sprichwort konform gehen, Wissen ist Macht, ja, müssen wir immer noch festhalten, dass Information ungleich Wissen ist. Und zwar aus dem Grunde, dass das Wissen immer ein interpretatorischer Akt ist. Ja, also das Individuum hat immer eine Eigenleistung zu erbringen. Und wenn man Boisseau und Kennels dort nachverfolgt, die gehen also so weit, dass sie sagen, es gibt gar kein Common Knowledge, kein gemeinsames Wissen, bestenfalls gemeinsame Datenbestände. Ja, weil halt auch die Wahrnehmungsfilter bei jedem Menschen auch unterschiedlich sind. Ja. Nichtsdestotrotz bleibt Information eigentlich der Enabler, die Voraussetzung für Macht. Weil wenn Wissen Macht ist, dann ist Information natürlich die absolute Grundlage. Was halt dazu führt, dass Information eine, sage ich mal, essentielle Ressource ist, auch unserer Informationsgesellschaft. Im Folgenden werden wir nochmal kurz betrachten, warum ist das mit dem Wissen so? Es hat sich ja irgendwas gewandelt. Und dann im Anschluss daran auch mal überlegen, dieser Wandel in der Betrachtung des Wissens hat natürlich auch zu Konsequenzen Richtung Privacy geführt. Da hat sich also auch irgendwo ein bisschen was getan. Wir haben also, Barnes stellt 1979 fest, dass Wissen ursprünglich als ja eine Art Gemeingut betrachtet wurde, was also zur allgemeinen Aufklärung, es war ein Gemeingut nützlich für alle und es wurde auch offen geteilt. Es ist dann aber allerdings entdeckt worden als potenzielle Quelle für Private or Sectional Power, also wiederum Wissen als Macht. Reagan stellt 89 fest, dass also Wissen der Sauerstoff des modernen Zeitalters ist. Ob Reagan jetzt so unbedingt das beste Zitat ist, ist zu fragen. Allerdings, es ist so, Wissen ist die absolute strategische Ressource eigentlich in unserem Zeitalter. Das hat Konsequenzen für die Gesellschaft. Ich habe es hier nochmal auf eine einfache Sache runtergebrochen. Wir haben auf der einen Seite, sagen wir ganz simpel, die Daten. Ja, da passiert irgendwas, es wird physikalisch transportiert. Daraus wird eine Information gemacht. ja, kodierte Daten, die Informationen beinhalten, werden irgendwo dekodiert, ja, und dann kommt halt ein Prozess der Eigenleistung, die jetzt auf der konzeptionellen Ebene stattfindet. Es muss selektiert werden, verarbeitet werden, verstanden werden, sortiert werden und auch natürlich, sage ich mal, Annahmen getroffen werden, um ein Handeln in der Zukunft zu ermöglichen. Ja? Weisheit ist dann so ein weiterer Punkt, wo man sagen kann, okay, ein umfassendes Weltwissen ist vorhanden, solch ein Mensch, der weiß es, kann halt Ratschläge erteilen. Wenn wir jetzt nochmal darauf zurückkommen, dass sowohl die Wahrnehmungsfilter als auch die konzeptionellen Filter irgendwo einer gewissen Beschränkung unterliegen, dann kommen wir hier eigentlich auf ein Thema, was uns zu dem Schluss führt, es gibt irgendwo eine Unterscheidung innerhalb der Gesellschaft. Ja? Alleine mal gegeben durch diese zwei Voraussetzungen. Das Phänomen wird dann allgemein eigentlich betrachtet als der Digital Divide, was also öffentlich von Institutionen, Staaten, Regierungen und allen möglichen Einrichtungen gilt es, das zu vermeiden. Also die Spaltung einer Gesellschaft in digitale Verlierer und digitale Gewinner. Ob das wirklich so ist, dass diese Institutionen das auch vermeiden wollen und dagegen ankämpfen, das ist halt ein Ding, was ich aus meiner persönlichen Sicht heraus sehr stark bezweifle. Ja? Die Gewinner kontrollieren mittels Information und Wissen die Verlierer. Ja? Wenn wir dann kommen in Richtung Privacy, haben wir eigentlich ein paar Phänomene. Das sind ganz simple, sage ich mal, Beobachtungen. Früher, ja, waren also ausgewählte Personen interessant, ja, die im Licht der Öffentlichkeit standen, Politiker, was weiß ich, wichtige Persönlichkeiten der Öffentlichkeit. Die Beobachtung, Surveillance oder Überwachung war für diese Personen wahrnehmbar und sie war weitgehend auch temporär. Ja, das heißt also, sie wissen, wann sie irgendwo im Licht der Öffentlichkeit oder, sage ich mal, unter einer Überwachung standen und konnten auch sehr simple Gegenmaßnahmen treffen. Ne? Also man macht die Tür zu, dann bin ich bei mir zu Hause, habe meine Privacy und kann also reden, wie ich will. Im Laufe der Zeit natürlich durch Kryptologie und so weiter sind die Gegenmaßnahmen und auch, sage ich mal, die Abhörmethoden sehr stark weiterentwickelt worden, aber ich denke mal, da sind hier weitaus fähigere Leute, die euch darüber was erzählen und wahrscheinlich wisst ihr auch mehr als ich darüber. Heute sind alle Personen grundsätzlich interessant. Ja? Es wird also gesammelt an Daten, an Informationen, egal was irgendwo anfällt, ob das mit einer Payback-Karte ist, ob das mit dem Handy ist oder EC-Karte oder sonst was. Entziehen kann man sich dem irgendwo nicht mehr, sind die Theorien verschiedener Leute, die in der Richtung nachdenken. Das Schlimme ist eigentlich, dass die Beobachtung irgendwo nicht mehr bewusst wahrnehmbar ist, ja, sondern es wird sorglos umgegangen mit neuen Technologien. Es wird überhaupt nicht darüber nachgedacht, was gebe ich wo preis, weil auch die Konsequenzen, da gehe ich nachher drauf ein, nochmal mit einem Rückblick auf Generierung von Wissen, die Konsequenzen gar nicht bekannt sind. Ja? Und die Frage, die dann natürlich irgendwo führt, welche Gegenmaßnahmen treffen wir heute? Ja? Mit Sicherheit die klassischen der Verschlüsselung und ja, keine Daten herausgeben, alles Mögliche. Nur für mich, das Schlimme ist halt, das Bewusstsein ist irgendwo gar nicht da bei den Leuten. Wenn wir dann mal überlegen, was also Vater Staat für uns so tut in der Richtung, müssen wir dann halt feststellen, dass es, ich sage jetzt mal, eingeschränkt in Anführungszeichen, habe ich auch viele Diskussionen, es gibt keine handhabbare Definition bis heute. Ja? Es gibt jetzt zwar wieder was von der EU, was da rausgegeben worden ist und ich sage mal 200 Seiten Definition da von irgendwas, Privacy drüber zu reden, ist müßig, wir kommen da in die Henne-Ei-Diskussion. Es wird also so lange um den heißen Brei geredet, bis irgendwo keiner mehr weiß, wovon er redet. Ja? Wovon man allerdings dann wieder redet, ist eine Sache. Wir wissen also, dass es ein modernes Recht ist, ja?
wobei modern hier von der Lilia Green da eingeführt worden ist, was als Preis für die Teilnahme in der heutigen Gesellschaft zu zahlen ist, zu entrichten ist. Es geht verloren. Ja? 1952 stellte Paul Helmes fest, Soziologe, dass Privacy die Freiheit von sozialem Kontakt und Beobachtung ist, wenn diese nicht erwünscht ist. Ja. Das war für mich eigentlich so eine Definition, wo ich sagen kann, damit kann ich nicht nur leben, sondern auch ganz vorzüglich agieren, aus verschiedenen Gründen. Das ist keine absolut normative Definition. Das heißt, diese ganzen Diskussionen, wenn ich anfange, okay, wo hört Privacy auf? Wo fängt sie an? Ja, was ist mein Haus? Habe ich auch ein elektronisches Haus? Ja, also ich sage mal, wenn einer kein Recht hat, laut der Human Rights Declarations meine Dokumente zu durchforschen, dann ist für mich klar, dass er auch meine elektronischen nicht durchforschen darf. Sind aber so Diskussionen, die halt immer wieder auftreten. Wie gesagt, ich finde die ganz vorzüglich. Es impliziert nämlich noch eine zweite Sache, die ich als ganz entscheidend empfinde. Und das ist einfach der Satz, wenn diese nicht erwünscht sind. Man könnte da juristisch beispielsweise hingehen und sagen, es muss eine formale Willenserklärung vorliegen desjenigen, der beobachtet oder kontaktiert wird. Und das würde auch wieder zur Folge haben, dass ein Bewusstsein irgendwo geschaffen wird. Also wenn ich, was weiß ich, in eine U-Bahn steige und da hängen 20 Kameras, die sehe ich irgendwo nicht mehr. Ja, und normaler Mensch, damit meine ich halt die Menschen, die sich mit solchen Dingen halt weniger beschäftigen, der nimmt sie auch gar nicht wahr. Ja, wenn da aber irgendwo ein Schild hängt, dieser Bereich wird überwacht nach, von mir aus, 400 Paragraphen, ja, dann denke ich, könnte ich damit eher leben, als so wie es jetzt ist. Ich möchte im Folgenden eigentlich auf zwei Technologien, Phänomene der heutigen Zeit eingehen. Dinge wie Cybercrime, also finde ich katastrophal, die Kriminalisierung halt einfach von Leuten, die dort kritisch denken. Ivor, Echelon, RFID, ich sag mal, das sind alles Sachen, die dürften zumindest hinreichend bekannt sein. Und hier gibt es ja auch sehr gute Vorträge und Workshops dazu. Für mich persönlich ist wichtig, aus folgendem Grunde, Data Mining und Knowledge Discovery in Databases. Aus dem Grunde, dass es eigentlich eine zentrale Technologie ist. Also die Überwachungstechnologien an sich, sagen wir, selbst wenn wir ihnen entkommen können, sie sind da. Ja, und die kriegen wir auch nicht mehr einfach so weggeputzt oder weggewaschen. Ein Ansatz für mich, sich da in eine gewisse Autonomität wieder reinzuspielen, wäre also ein Ansatz, hier bei dieser Wissensgenerierung im Data Mining irgendwo anzugreifen. Ne? Hört sich böse an, ist aber nicht böse gemeint. Der zweite Punkt ist Meinung, Macher und Manipulatoren oder Manipulation. Warum diese zwei Punkte? Also ich komme da nochmal zurück auf den Anfang. Wir haben einmal die, sage ich mal, physikalischen Wahrnehmungsfilter. Ja, das ist ganz wichtig, wenn wir über Informationen heutzutage reden. Ne? Wenn wir uns überlegen, was sind Nachrichten, mit welchem Müll werden wir eigentlich zugespammt und was ist wirklich, sage ich mal, gehaltvolle Information, die uns irgendwo dazu bringt, auch wieder Wissen zu generieren. Data-Meinung KDD, halt die Technologie, die aus den vorhandenen Daten und Informationen irgendwo Wissen generieren will. Data Mining laut Markus Hudeck ist also die Sammlung von Techniken zum Auffinden von validen, neuen, interessanten, interpretierbaren und nützlichen Mustern, Regeln, Gruppen und Abhängigkeiten in großen Datenbanken. Ja, wir brauchen uns hier eigentlich nur anschauen, was in den Klammern steckt. Dann haben wir also einmal die Algorithmen als Techniken. Ja, es muss verwertbar sein. Ja. Und es wird Wissen geschaffen. Ja? Also die Aussage ist irgendwo klar, warum wird dieses Wissen geschaffen? Ja? Um in irgendeiner Hinsicht sich wieder einen Profit, sei es nun monetär oder wie auch immer, zu verschaffen. Data Mining ist, wie ich schon andeutete, auf der einen Seite das Sammeln der Daten an sich, ja, durch Überwachung, durch alles Mögliche, was auch immer es sei, ist hier nicht so mein Kernpunkt. Ja. Der Kernpunkt irgendwo wieder in Richtung Data Mining zentralisiert, die Information zu extrahieren, Wissen zu generieren, also Interpretationen zu treffen und dann auch Vermutungen anzustellen. Ja. Und auf Basis dieser Vermutungen kann ich natürlich auch wieder Handlungen vornehmen. Das heißt, genau wie beim einzelnen Menschen im Kopf, der sein eigenes persönliches Wissen generiert, generieren auch diese Techniken oder die Leute, die dahinter stehen, Wissen auf Basis von Daten. Ja, und auch dieses Wissen, was hier generiert wird und auch die Annahmen, die hier getroffen werden, sind individuelle, durch Interpretation erstellte Annahmen. Wenn ich jetzt nochmal dort auf die kognitiven und konzeptionellen Filter zurückgreifen würde, würde ich die also dort ansetzen, einmal kurz vor der Informationsextraktion. Da wäre also irgendwo die Wahrnehmungsebene und konzeptionell natürlich, Information wird zu Wissen, wobei das natürlich, sage ich mal, jetzt so in der Horizontalen ein bisschen nach links verschiebbar wäre. Ja. Und das wären für mich eigentlich die einzigen Punkte, ja, wo ich diese Annahmen, die für mich persönlich und vielleicht für Kreise, in denen ich mich bewege, getroffen werde, attackieren kann. Ja. Das heißt, bei der Überwachung an sich habe ich wenig Möglichkeiten und auch eigentlich bei dem Treffen von Annahmen, ich habe nicht den Einfluss darauf, wie das Gegenüber das Wissen generiert und welche Annahmen er dort trifft. Ja. Action Taking, also Handeln, ist relativ wichtig. Ne? Wir halten hier nochmal fest, wir haben also diese Algorithmen, um das Wissen über bestimmte Zielgruppen zu erarbeiten. Da reden wir also ganz klar über eine Segmentierung von bestimmten Gruppen. Das heißt, ein Clustering oder eine Gruppierung von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen. Und naja, die werden halt gruppiert, um, ja, Fragezeichen, was auch immer zu machen. Also wenn wir uns natürlich große Firmen, Institutionen, alles Mögliche anhören, naja, die sammeln natürlich nichts. Die haben auch nichts Böses vor. Jemand, der in ganz hervorragender Weise allerdings auf so ein paar Schattenseiten da hinweist, ist David Lyon, Datenschutzbeauftragter Vereinigten Staaten Kanada, auch in einem gleichnamigen Buch Social Sorting. Ja, also das geht ganz gezielt auf diese Aspekte ein. Welche Gruppen kann ich segmentieren und wie kann ich dann agieren? Ja, also ich habe da keine, sage ich mal, naive Einstellung irgendwo vorzufinden, sondern ich habe irgendwo immer davon auszugehen, dass die Daten ja mit einem bestimmten Zweck gesammelt werden. Ja. Aus diesem Grunde eigentlich in dem Kontext der Wissenserarbeitung oder Verarbeitung ist für mich persönlich Data Mining, also die zentrale Technologie jetzt eigentlich in unserer Zeit, weil nur mit dem Data Mining halt die Prozesse angestoßen werden können, die auch verfolgt werden. Ja, es ist also der Enabler eigentlich für Macht in jedweder Hinsicht. Ja, wenn wir bedenken, Wissen ist Macht. Wenn wir dann irgendwo mal weiter überlegen, woraus besteht die Gesellschaft, wie definiert sich eine Gesellschaft? Niklas Luhmann hält also dazu fest, dass Kommunikation die Operation ist, mit der sich soziale Systeme reproduzieren. Sie ist also das zentrale Letztelement für Definition und Erhalt von Gesellschaft. Kommunikation ist ja irgendwo der Transfer, der Transport von Informationen, womit wir da auch wieder den Kreis schließen. Was ich nämlich dann mit Kommunikation bewirken kann, ist ganz einfach, dass ich also Informationen in einer Art und Weise kommuniziere, dass sie also gewisse Vorgänge beim Empfänger gar nicht mehr zulassen. Aus meiner Sicht heraus die Massenmedien verhindern eigentlich den Prozess der Wissensgenerierung, weil zwei Dinge vorherrschen heutzutage. Aufmerksamkeit, Begriff aus der Wirtschaft, Attention Economy, ist wichtiger als der Inhalt an sich. Ja. Und Quantität ist eigentlich auch mittlerweile wichtiger als die Qualität. Das heißt, wir haben irgendwo eine Informationsflut oder auch Datenflut, werden damit ganz gezielt bombardiert mit allen möglichen Quatsch und kommen dazu eigentlich gar nicht mehr dazu, vernünftig nachzudenken und vielleicht über Dinge mal nachzudenken, die für uns und auch für andere wichtig sein könnten. Ja. Das Zweite, was hier geschieht innerhalb der Massenmedien, ist die Manipulation. Und da habe ich eigentlich nur noch ein Beispiel rausgenommen, was wir eigentlich auch heutzutage erfahren, War is Peace. Ja, also der Krieg bringt uns den Frieden und die Demokratie, Dinge, die also quer durch die Welt, gerade im Hinsicht mit Irakkrieg, mehr als propagiert worden sind. Und wo sich nach einem gewissen Zeitraum und auch bei näherer Betrachtung halt herausstellte, dass die Medien da vielleicht nicht gerade die feinste Rolle gespielt haben. Marx stellte ähnlich dann auch fest, wenn wir reden von dem Vermeiden einer Wissensgenerierung beim Individuum oder Gesellschaft davon, dass Religion das Opium für das Volk ist. Sehr interessant, aber wir haben jetzt was Neues von Parenti. Er sagt also, dass die Medien das geistige Novocain, ja, also Betäubungstropfen unserer Zeit sind. Ja. Und ich wollte da halt einfach mal als Beispiel noch was anführen aus dem Reality-TV in den Vereinigten Staaten. Es gibt also auch fundierte Studien, dass Leute, die also stets bestimmte polizeiorientierte Serien, Sendungen gucken, auch ganz klar Annahmen treffen aufgrund dieser, Müllserien. Ja. Es hat also sehr wohl gesellschaftliche Konsequenzen, nicht nur das, was uns irgendwo in manipulativer Art und Weise dargestellt wird, sondern einfach das, was wir so als tägliches Brot auf den Tisch oder auf den Fernseher bekommen. Wir haben dann, wenn wir dort überlegen, wo sind die Spannungsfelder, haben wir eigentlich den Gleichsatz: Wissen ist Macht, Wissen ist auch irgendwo Geld. Als Konsequenz daraus eigentlich ganz einfach, dass Regierungen und auch Wirtschaftsunternehmen letztendlich gar kein Interesse daran haben, das einfache, normale Volk irgendwo aufzuklären. Technologierisiken werden einfach abgeschwächt. Wir haben einfach die Brave New World und alles ist schön und alle sind wir glücklich. Beispiel nochmal ganz klar die rechtliche Situation. Ein Fehlen einer Definition, was sicherlich diskutabel ist, aber ich sage einfach Fehlen einer Definition, sie einfach nicht realisierbar ist, ja, bedeutet gleichzeitig keinen Schutz. Ja. Ich kann mich einfach nicht schützen, rechtlich betrachtet. Und auf der anderen Seite habe ich die Gesetze, die rauskommen, die also meine Privacy irgendwo wieder zunichte machen. Ja. Patriot Act oder auch die Flugdatenaffäre, das sind halt Sachen, die also die Gesetzgebung verspotten, einfach nur, kann man nur noch sagen. Ja. Also da bleibt irgendwo nur noch eine gewisse Form des Selbstschutz für das Individuum üblich. Demgegenüber steht natürlich das Bedürfnis des Individuums nach Privacy. Und er hat also da eigentlich zwei Problemchen. Ja. Also einmal sieht er sich irgendwo in der Ecke gedrängt, wie ich auch eben schon sagte, Kriminalisierung, das hängt ja so ein bisschen damit zusammen. Ihm wird also irgendwo eingetrichtert, dass sein Bedürfnis oder sein Wunsch nach Privatsphäre, nach Individualität und auch Respekt dem Bedürfnis der Gesellschaft nach Security, Sicherheit in der heutigen Welt absolut entgegensteht. Ja. Ferner hat er also dadurch, dass die Obrigen das Interesse an einer Unterrichtung oder Aufklärung überhaupt nicht mehr haben, überhaupt kein Bewusstsein darüber, was irgendwo eigentlich noch geschieht. Ja? Also dieses Security-Argument ist das Passepartout-Argument. Damit kann man halt einfach alles rechtfertigen. Wir machen mal eben innerhalb von 6 Wochen einen Patriot Act, aber die hellsten Köpfe unserer weltweiten Crème de la Crème Wissenschaftselite ist halt nicht fähig, irgendwo mal Privacy so zu definieren, dass man das mal auch im realen Leben handhaben kann. Ja, also bei mancher Literatur, da schlägt man nur noch die Hände im Kopf zusammen, wenn also 2003 ein Privacy-Handbuch rauskommt mit 380 Seiten und der Autor ist also nicht imstande, eine Definition zu liefern, weil halt jeder Mensch, ein 9-jähriges Kind, hätte ein anderes Verständnis von Privacy als ein 40-jähriger Mann, der im Berufsleben steht. Ich meine, ja, also soweit, denke ich, können wir auch alle denken, weil man Ökosteuer wissen wir auch nicht so alle, was es ist, aber zahlen müssen wir sie auch. Ne? Und dann im Gegensatz halt, wie gesagt, diese fantastische Fähigkeit, innerhalb von 6 Wochen Patriot Act rauszulassen, der es also richtig in sich hat. Ne? Also das ist so ein Widerspruch, der natürlich äußerst extrem ist. Gut, was hat der Mensch im Informationszeitalter? Natürlich den Konflikt Privacy und Security. Ist Matchwick und Smith ein kontinuierlicher und sich selbst generierender Konflikt zwischen Staat und Individuum? Und ich denke mal, das trifft es eigentlich so ziemlich auf den Punkt. Es ist ein kontinuierlicher Prozess und Konflikt, der also niemals so richtig beigelegt werden kann, und er generiert sich selbst, weil die Forderungen von beiden Seiten immer da sein werden. Ja, auch wenn zurzeit, sage ich mal, so das öffentliche Bewusstsein für das, was Privacy ist und was man vielleicht dort als schützenswert empfinden kann, nicht so vorhanden ist, wie man es sich vielleicht wünschen würde. Privacy ist nicht nur irgendwo eine Sache, sage ich mal, für den kleinen Spinner. Ja, wir haben eben gehört, Paranoide, ja, Conspiracy Nuts, also schlichtweg Bekloppte in einem Wort. Ja. Sondern auch wieder hier Matchwick zitiert, wir reden hier also über Macht selbst, ja, und auch in einer gewissen Hinsicht natürlich über Tyrannei, ja, also totale Überwachung, die dort impliziert sein kann, solange halt nicht von der anderen Seite ein Gegenpol auch geliefert wird. Ja. Was ja, nützt es, was bringt es eigentlich, diese Überlegung mal anzustellen? Wie ich eingangs schon sagte, es ist so gut wie unmöglich, die modernen Überwachungstechnologien irgendwo aus dem Leben auszublenden. Das wäre so mit den Worten von einem, die Rückkehr auf die Bäume. Ja? Also da müssen wir schon irgendwo mit leben. Ja? Und ich sage mal, neben den technischen Möglichkeiten, die wir irgendwo haben, ist, denke ich mal, das Allerwichtigste, das Bewusstsein zu schaffen, auch im Umfeld. Dann ganz essentiell den Massenmedien irgendwo zu entkommen und ein gewisses Bewusstsein auch durch die Reflexion wieder zu schaffen, weil Wissen und Reflexion irgendwo wiederum zu der Weisheit, die ja irgendwo dann auch wieder ganz oben stand, führt und damit eigentlich erst eine Handlungsfähigkeit herstellt. Und das wäre im Prinzip so das, was ich heute kurz vorstellen wollte, ein paar Gedankengänge und vielleicht mal ein paar Sachen aus einer anderen Sicht als auch rein technologischer. Ja, und wenn soweit irgendwelche Fragen wären oder Punkte, dann bitte.
Ja, dann mache ich mal den Advocatus Diaboli, damit wir ein bisschen Stimmung da im Raum kriegen. Du, also meines Erachtens hast du bei der Privacy das schon sehr tendenziös dargestellt, denn einer der Gründe, warum es keine Definition dafür gibt, ist, dass das ein völlig neuer Anspruch ist. Vor 100 Jahren hat kein Mensch Privacy gehabt. Es ist natürlich schon sehr belastend, wenn die Cookies, die Google über mich sammelt, 35 Jahre da liegen, aber damit verglichen, was vor 100 Jahren es bedeutet, wenn deine Mutter in einer engen, kleinen Gesellschaft einen Fehler gemacht hat, das hast du noch eine Generation später ausbaden müssen. Frauen vor 100 Jahren haben nicht mal gewagt, auch nur ihre intimsten Gedanken zu äußern, weil ihr Mann daneben ihr Feind war, der sie überwacht hat. Also in dem Sinne haben wir ja gerade erst, sagen wir mal, in den letzten 30 Jahren überhaupt entdeckt, dass es eine Möglichkeit geben könnte, dieser permanenten Überwachung, die durch die Gesellschaft erfolgt, zu entkommen. Ja? Also du zentrierst das sehr, du polarisierst das sehr, ja. Auf der einen Seite das Individuum, das von der feindlichen Gesellschaft überwacht wird, während du ja gleichzeitig aber Teil dieser Gesellschaft bist. Ich meine, wir sind doch wohl im Grunde auch alle daran interessiert, zum Beispiel als Teil der Gesellschaft, dass unsere Gesellschaft weiß, wenn irgendwo jemand gerade wieder mal eine Atombombe zusammenmontiert, um eine deutsche Stadt zu sprengen, gerade wieder irgendwelche Kinder in Tunnels verschleppt oder irgendwas. Ja, das heißt, im Moment bin ich plötzlich die Gesellschaft, die von der anderen Seite sagt, hallo, hier, Schluss mit deiner Privacy. Mhm. Also insofern ist sicher einer der Hauptgründe für dieses Problem, dass der Begriff, du hast ein paar Mal so einfließen lassen, der Begriff würde aufgelöst werden oder es wäre skandalös, dass der Begriff nicht definiert ist. Ich glaube, dass es das genau die Aufgabe unserer Generation ist. Das ist ein völlig neues Gut, das wir da entdeckt haben. Das haben wir uns gerade erst irgendwie erbeutet.
Also ich gebe dir in verschiedenen Punkten absolut recht. Ja, zum einen ganz klar, ich polarisiere. Ja. Das hat aber auch einen ganz, sage ich mal, gewissen Hintergrund und auch einfach mal, dass ich auch zu diesen Gedanken, die du gerade anführst, provozieren möchte. Die Polarisierung, die ich anstrebte, war jetzt eigentlich nicht Mensch, Individuum gegenüber Gesellschaft, sondern einfach nur festzuhalten, der Mensch ist in der Gesellschaft, er nimmt daran teil und sollte auch die Möglichkeit haben, ja, einen vernünftigen Einfluss auf die Gestaltung dieser Gesellschaft zu nehmen. Meine, sage ich mal, ganz persönliche Meinung ist, das haben wir nicht. Ja? Nicht heute. Ja? Weil wir ganz einfach auf ganz subtile Art und Weise irgendwo manipuliert werden. Und da meine ich halt nicht die Gesellschaft, sondern ich meine wirklich das, was uns von oben herab aufobstruiert wird. Das ist also, was weiß ich, das wichtig ist, dass El Bandi ein neues Paar Schuhe verkauft hat. Ja? Und das halt von 0 bis 24 Uhr. Das ist der eine Punkt. Zum anderen, also das soweit zur Polarisierung. Ja? Also nicht Individuum gegen Gesellschaft, sondern Individuum mit und in der Gesellschaft, aber auch die Möglichkeit, einen Beitrag leisten zu können, zu dürfen überhaupt. Dafür braucht er gewisse Voraussetzungen, die er meines Erachtens zurzeit nicht hat. Zweiter Punkt, Privacy als Konzept der letzten 30 Jahre, gebe ich dir recht, eingeschränkt in der Form, dass natürlich die Form, ja, die wir heute erleben, wirklich eine ganz neue ist. Ja. Aber wir reden ja auch, wenn wir über Kontrolle reden, wie du eben auch sagtest, der Ehemann ist der Feind, ja, oder der Bruder im Spanien des 17. Jahrhunderts überwachte, dass die Schwester nicht, was weiß ich, Orangen pflücken ging, ja, dann haben wir da natürlich eine ganz andere Art der Überwachung und Kontrolle auch da, ja. Die Dimension, die aber hier meines Erachtens erreicht wird, ist eine Massenkontrolle. Ja, wir sprechen einmal von einer Privacy wirklich des Individuums im engen Umfeld. Im familiären, meinethalben auch im gesellschaftlich-regionalen Bereich. Ja? Was wir hier neu haben, ist, dass ganze Gesellschaftsgruppen, Segmente, die also auch ganz gezielt durch Interpretation von Daten und Informationen, durch diese Wissensgenerierung in großen Gruppen manipuliert werden. Das ist dazu meine Meinung. Also das wäre so, was ich jetzt...
Hallo, ja, ich möchte dem zustimmen und gegen den Vorredner das Argument bringen, dass die persönliche Freiheit in einigen Punkten im Grundgesetz definiert ist und im Moment mehr aufgelöst wird als unterstützt oder dass unsere Generation irgendwas fördern könnte, diesen Begriff erstmal neu zu definieren. Also ganz so ist es nicht, das ist auch älter als 30 Jahre und insofern löst sich da was auf, ja, wo ich also dann eher dem Referenten zustimmen möchte.
Also vielleicht noch ein Beispiel, was mir auch entgangen war. Also die Diskussion über Privacy gibt es ja auch schon länger. Ne? Also Brandeis hat ja 1890 schon gesagt, dass Privacy is a right to be let alone ist. Ja, wir haben auch in der Menschenrechtserklärung auch entsprechende Artikel natürlich. Ja, nur was passiert halt auf einmal, weil ein Dokument halt nicht wie hier auf dem Papier steht, ja, sondern weil ich es per E-Mail verschicke oder im Internet habe oder so, ja, ist all das, was vorher für, ich sag mal, Hardware da war, ja, für mein Haus, mit der dicken Tür, die ich zuschließe für meinen Brief, den ich im zugeklebten Briefkuvert verschicke, ja, da gab's also Privacy-Rechte, ja, das Recht auf Privatsphäre, ja. Und weil jetzt dann E vorsteht, ja, und es heißt dann E-Mail, ja, oder wie auch immer, ist das auf einmal alles irgendwo ein bisschen nichtig und es fängt eine Diskussion an, die einfach nur endlos wird. Das vielleicht noch so kurz zum Punkt.
Ich wollte auch auf den Punkt etwas sagen mit der Sicherheit. Glaubt wirklich jemand, dass wir mehr Sicherheit bekommen, dadurch, dass wir E-Mails protokollieren und speichern können? Hat irgendjemand auf dieser Welt in den letzten 3 Jahren mehr Sicherheit erreicht, indem er andere unterdrückt hat?
Ja gut, das waren jetzt aber gerade zwei Pauschalextreme. Also das Thema Privacy auf E-Mails zu reduzieren, das ist jetzt von euch beiden ein Argument. Ich hatte dann nicht den Eindruck, dass die... Ich habe das etwas generaler gesehen, Privacy ist ein etwas größeres Gut als die Frage, ob ich meine E-Mails unkontrolliert überwachen schicken kann. Und dann in Rundumschlag in Richtung Unterdrückung zu gehen, das erzeugt jetzt irgendwie so einen argumentativen Spannungsbogen, als wäre das Überwachen deiner E-Mails der Inbegriff davon, dass du unterdrückt wirst. Da spielen sich ja doch dazwischen noch eine ganze Menge andere Dinge ab, über die wir diskutieren sollten.
Ja, ich weiß nicht, ob du jetzt noch darauf eingehen willst. Ich habe hier, in anderer Ecke.
Anders. Ja, Entschuldigung.
Ist ja auch egal. Ist ja auch egal, es geht um die Inhalte.
Ah ja,
hi. Hi. du hast mit guten Kategorien gearbeitet, Individuen, Gruppen, Segmente. Nur mich hat mir irgendwie ein bisschen gestört, dass du geschrieben hast, die Regierungen und Institutionen haben kein Interesse daran, das einfache Volk aufzuklären. Also mein Bezug, also was ich wahrnehme, ist, dass eine Regierung Einfluss auf eine Bevölkerung hat, und dass sie zwar in völkischen Kategorien denken und auch handeln und auch nationalistische Sachen auch schüren, fördern, dass Begriffe wie Aus- und Inländer, diese Trennung, manifest ist bei allen Menschen im Kopf, dass das auch mit dieser komischen Konstruktion von einem geschlossenen, homogenen Volk transportiert wird. Aber rassistisch diskriminiert werden Menschen, werden nicht vorher gefragt, von der Regierung werden sie schon gefragt, hast du einen deutschen Pass oder nicht? Und wenn sie keinen haben, werden sie abgeschoben, hat sie ganz verkürzt gesagt. Aber der Nazi, der zuschlägt, fragt nicht nach dem Pass, ob der Schwarze einen deutschen Pass hat oder nicht. Deshalb sind diese Kategorien zu überfragen, völkisch, ob man jetzt mit solchen Kategorien arbeitet. Deshalb wäre dann zu ergänzen, vielleicht, das wäre ein Vorschlag, wenn du dann schreibst, Regierungen und Institutionen haben kein Interesse daran, das einfache Volk aufzuklären, vielleicht das einfache Volk und die Bevölkerung, weil die sind ja sogar schon so weit gekommen, dass sie im Bundespark diese Skulptur da integriert haben für die Bevölkerung und als Kontrapunkt künstlerisch kreiert zu dem deutschen Volke. Und da gibt es ja eine Webseite von Bundesregierung, vom Reichstag, wo das dokumentiert ist, der Streit darüber, von die Junge Freiheit, 100 Artikel geschrieben hat und so weiter. Das hat ja was mit Bewusstsein zu tun, dass selbst die ja so tun, als ob sie es geschnallt haben. Aber dieser rassistische Diskurs ist so weit verankert, Volk, Bevölkerung, dass es mal wichtig ist, dass auch hier, wo Leute mit Bundeswehrparkern rumlaufen, mit schwarz-rot-goldenen Fahnen, oder als es gestern auf der Jahresrückblickgeschichte um den Hack ging, und dann schrie einer aus dem Publikum, der Spanier, die Spanier. Da habe ich nur am Ende angemerkt, man kann das kritisieren, man kann das thematisieren, den Hack vom CCC, dass da die Webseite gehackt wurde, dass man darüber redet. Aber da muss man das nicht festmachen, dass das jetzt Spanier waren, die das gehackt haben. Das waren Menschen, die irgendwie, darum geht es, um den Hack und nicht, dass man in solchen Kategorien denkt, die Spanier, die Deutschen und dann hier so eine Gemeinschaft aufmacht. Deshalb, diese Begrifflichkeiten sind wichtig, die zu hinterfragen und in Frage zu stellen. Und wenn Regierungen haben Interesse, Macht auszuüben, und dementsprechend der Begriff Volk ist scheiße an dem Punkt.
Würde ich dir, das kann man sehr lange diskutieren. Ich sag's mal so, ich habe irgendwo keine Probleme, auch das Wort oder den Begriff Volk oder völkisch in den Mund zu nehmen. Ersetzt es einfach durch Bevölkerung und dann siehst es ganz einfach weltweit. Ja? Also ich habe da jetzt nicht...
Es ist nicht damit getan, dass du mir sagst, ich soll das damit ersetzen und alle anderen machen das nicht und denken weiter in völkischen Kategorien und handeln in völkischen Kategorien und handeln in diskriminierenden Aktionsmustern und Grenzen... Die Nachricht kam rüber, gut. Aber ich habe anhand des Klatschens erfahren, dass es wirklich nicht rüberkam. Das ist erschreckend.
Du hattest.
Also vielleicht, ich meine. Also ich denke mal, das war ist sicherlich eine Entscheidung, die auch eine Rolle mitspielt hier bei dem, was ich sagte, die Segmentierung von bestimmten gesellschaftlichen Gruppierungen. Aber ich sage mal, das war nicht so unbedingt, sage ich mal, das, worauf ich, sage ich mal, mit dem, was ich hier so ein bisschen dargestellt hatte, hinaus wollte.
Ich würd gerne noch mal ganz kurz auf den Anfang deines Vortrags zurückkommen. Du hattest so sehr schlagzeilenhaft ein paar Bilder gezeigt von Hacker. Vielleicht sagst du mal ein paar Sätze dazu mit einer Verknüpfung Wissen, Macht, Hacker und welche Rolle, Funktion oder wie auch immer du diesen Menschen zuschreibst oder wie du die dort definierst. Also Hacker, Wissen, Macht, Robin Hood oder was ist er denn jetzt?
Was ich an diesem Punkt einfach darstellen wollte, darauf hinaus wollte, natürlich nur oberflächlich, geht auch nicht anders hier, ist ganz einfach, dass genau das, was du mich gerade fragst, ja, definier doch mal, ne, genau das eigentlich nicht getan wird, ja, sondern es wird alles irgendwo über einen Kamm geschoren. Es wird in einem Satz werden Hacker mit Terroristen genannt, dann gibt es die Hacktivisten, die werden mit Kinderpornografie in Verbindung gebracht. Also das ist... Dann habe ich die Frage nicht richtig verstanden. Das liegt dann. Wo ordnest du den Hacker ein in dieser gesellschaftlichen Auseinandersetzung? Was ist der Hacker für dich? Für mich ist der Hacker eigentlich ein Gegenpol, ja, und darum auch dunkle Seiten, was also von öffentlicher Seite, ja, publik gemacht wird. Ja, CCC hat Fahrräder gehackt. Ja, ich meine, das sind die Sachen, die man öffentlich hört, ja, die meine Tante, meine Mutter oder wer auch immer irgendwo hört, aber dass vielleicht da auch noch ganz andere Dinge eine Rolle spielen, nämlich auch ein gesellschaftlicher Aspekt, der wird eigentlich weggekehrt, ja, da wird öffentlich nicht drüber gesprochen, ja, und ich sehe den Hacker oder alles, was irgendwo, sage ich mal, die Möglichkeit der Informationsbeschaffung von anderer Seite ermöglicht, als ein absolut positives Konstrukt, was also den Beitrag auch zur Gesellschaft leisten kann, ja. Und zwar in der Form, dass die Informationen, oder sagen wir einfach mal das Bewusstsein, die Awareness, ja, dass das einfach auch nur im Umfeld etwas angehoben, forciert werden kann. Ja. Also ich sag mal, ein dämliches Beispiel, ja, Weihnachtsessen mit Cousinchen und Cousine, ja, und ich sag, wollten mal wissen, was ich so gemacht habe in letzter Zeit. Ich sage, also das ist ein Thema hier mit RFID-Chips, ja, da weiß halt kein Mensch, was das ist. Ja. Die sind 42, 43, 45 Jahre alt, die haben Kinder, die leben damit, aber die wissen noch nicht mal, welche möglichen Gefahren dahinter stecken. Ja? Dass wenn ich keine Löschfunktion habe, ja, und mir ein Hemdchen kaufe und mit Kreditkarte bezahlt, dass ich da auf jeden Schritt überwacht werden kann. Und ich finde, das ist halt eine ganz wichtige Aufgabe, wobei ich da gar nicht unterscheiden möchte, Hacker, Hacktivisten oder was auch immer. Ja, ich möchte es aber ganz klar abgrenzen von Begriffen wie Terroristen, ja, oder Schwerverbrecher oder, sage ich mal, geistig Verwirrte, ja, was öffentlich in der Diskussion sehr stark propagiert wird.
Was?
Also die Aussage war, ich sollte dann die politische...
Ja, wenn das betrachtet werden sollte, dann fehlen hier die politischen Akteure der Gesellschaft, aber Gruppen, die daran interessiert sind, den Terroristen zu definieren und mit welcher Motivation und welche Gruppen in welcher Form, wie weitgehend überwachen wollen und was ist deren Interesse, und die tauchen hier überhaupt nicht auf. Halt, und dann ist, finde ich, das auch verkürzt, was die rechtliche Seite angeht,
das ist
nicht, extrem, nicht ja. zu erzählen, dass es ein Urteil gegeben hat im Zuge der Auseinandersetzung um Volkszählungsboykott, wo das Bundesverfassungsgericht mit Bestätigung des Bundesgerichtshofs gesagt hat, es gibt das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Und dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung beschreibt das, was jeder und jede als Privatheit dann auch definiert. Außer eingeschränkt, dass bestimmte Stammdaten wie Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Alter müssen zugänglich sein, auch für eine Öffentlichkeit. Alles, was darüber hinausgeht, bezieht sich auf diesen Raum des Rechtes der informationellen Selbstbestimmung halt. Und das ist das, was heutzutage ausgehöhlt wird in jeder Form und wo ich dir auch recht gebe, wo es Sinn macht, einen Selbstschutz zu betreiben. Aber Selbstschutz gegen wen? Also da die Frage nach den politischen Akteuren. Und die tauchen hier nicht auf in deinem Vortrag. Und deswegen finde ich das alles zu kurz, zu einfach. Außer, dass es richtig ist, zu sagen, Selbstschutz und Reflexion.
Gut, ich
aber kann, das ist immer richtig.
Ja, zwei Punkte. Ich kann im Rahmen von so einer Diskussion auch nur, sage ich mal, Schlagworte bringen. Eine Kurzerstellung, ganz klar. Was das, ich sag mal, du sagst, politische Lektüre betreiben, auch das habe ich sehr stark verkürzt. Ja, gebe ich dir auch vollkommen recht. Aber was das Rechtliche angeht, das habe ich natürlich auch sehr stark, weil ich polemisiere, ja, und das auch gerne, ja. Also ich provoziere gerne, weil dann halt diese Diskussion kommt. Und ich sage mal, die Argumente, die habe ich, die du jetzt gebracht hast, nicht, dass, ja, dass ich damit abwerten will, aber die höre ich auch öfters, ja. Es gibt dieses und dieses Gesetz und es gibt das und das und der Staat tut ja alles und die Richter tun auch alles, halt alles, was sie können, ja. Nur, ich möchte es mal ganz banal sehen. Ja, ich meine, Theorie und Praxis. Ja, und da haben wir also auch zahlreiche Studien, das geht ja bis dahin, dass also wirklich auch analysiert wird, bis hier ins Jahre 2004, wo dann gesagt wird, there may be a lot of laws, yeah, but not much protection. Ja, und das ist halt für meine, ja, und ich kann ja nur meine Position auch hier irgendwo darstellen, die Schlüsse, die ich draus gezogen habe, um eine Diskussion vielleicht anzuregen, ist das der essentielle Punkt. Ja, ich meine, was auf dem Papier steht, ist letztendlich kein heller Wert. Ja, ich meine, das sehen wir in Amerika, das sehen wir bei den Gesetzen, die wir in Europa haben, ja, und das sehen wir dann wieder bei so einer Flugdatenaffäre beispielsweise. Ja, ob da jetzt irgendein Gesetz gibt, dass keine Daten hier den EU-Raum irgendwo verlassen dürfen, wenn sie nicht in einen sicheren Haven dort gelangen. Ja, tolles Gesetz, ja. Nur die Amis haben unsere Daten. Ja, und ich meine, da will ich auch gar nicht, sage ich mal, wieder in dieses abstrakt wissenschaftstheoretische gehen, weil das ist genau so eine Sache, sage ich mal ganz ehrlich. Man kann natürlich auch die Sprache so wählen, ja, dass der einfache Mensch, dazu zähle ich mich auch, ja, gar nichts mehr versteht. Ja, also ich lese gerne Bücher wie, was weiß ich, ja, Schwimmen für Dummies oder Dummies, ja, weil ich mag es einfach, wenn Leute ganz klar formulieren können, ohne halt dort in diese Sachen zu verfallen. Und ich finde gerade die Rechtsprechung, finde ich also eine Farce ohnegleichen. Ganz offen gesagt, ist meine persönliche Meinung, da stehe ich auch zu. Da gibt's sicherlich auch tausende von Argumenten, ja, mit denen ich widerlegt werden kann. Aber auf der anderen Seite kann ich genauso 2000 bringen, mit denen ich meine Meinung untermauern kann. Ich meine, wenn Datenschutzgesetze in der EU, ja, von 1990 bis 2004 brauchen, bis sie irgendwann mal durch sind, ja, aber mal eben die Flugdaten innerhalb von einer Woche nach Amerika rübergeschoben werden können oder ein Patriot Act da mal released wird, ja, dann habe ich meine argen Zweifel, ob diese Rechtsprechung wirklich dem Schutz des Bürgers dienen soll, was ja, sage ich mal, unter anderem vielleicht auch eine klassische Aufgabe des Staates wäre, ja, den Bürger zu schützen. darunter fällt, jetzt komme ich mal ganz dumm zurück auf die Ökosteuer, ja, auch der Schutz der Umwelt. Ja? Also wenn ich den meinen Bürger schützen möchte, schütze ich auch seine Umwelt. Ja? Und dann kassiere ich nicht nochmal Ökosteuer und kein Mensch weiß, was es ist. Also natürlich polemisch, aber bewusst polemisch.
Ja, für mich nimmst du hier die Ernsthaftigkeit und die Glaubwürdigkeit. Weißt du, du sammelst mich freuen mit Sachen, über die ich nicht geredet habe.
Also für mich macht die Polemik das so, dass ich ihn nicht mehr richtig ernst nehmen kann, weil er sammelt mich voll mit Sachen, über die ich nicht geredet habe und sagt Sachen, die ich auch nicht gesagt habe. Also ich habe das Gefühl, es ist gar nicht so eine Aufmerksamkeit da, um eine Auseinandersetzung zu haben, sondern es geht einfach nur noch um das Wiederholen von Inhalten, die du schon mal gesagt hast. Und insofern bin ich es leid jetzt gerade. Was mir auffällt, ist so ein nihilistisches, defätistisches Weltbild, halt, weil es keine Bezugspunkte gibt, auch keine Bezugspunkte, inhaltlichen Bezugspunkte oder Anknüpfungspunkte an Form von Selbstschutz und Widerstand, die es alles schon gegeben hat, sondern irgendwo so ein mystifiziertes Hackerinnenbild oder sowas, die was ganz Tolles machen, was aber halt nicht in Relation zu dem, was gesellschaftliche Prozesse ausmacht, steht. Halt, ne? Also auch an einem Beispiel festgemacht, wenn du sagst, die Modern Rights ist modernes Recht, sondern es ist nicht modernes Recht, sondern das Recht der Moderne, was ja auch eine gesellschaftliche Auseinandersetzung war. Halt. Und da war schon irgendwie oder wird klar, wie viel nicht verstanden worden ist. Halt. Tut mir leid, das so zu sagen.
Nein,
aber das ist mein Eindruck.
Ja, ich bin dann auch gebeten worden, mit Blick auf die Uhr, dann irgendwo abzuschließen. Naja, vielleicht hast du mir nicht so ganz zugehört am Schluss, aber ich sehe es auch nicht so tragisch. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall und noch einen schönen Abend.